Vorlesernet und Casanova FM präsentieren Ihnen als kostenloses Hörbuch Giacomo Casanova – Geschichte meines Lebens. Gesprochen von Alexis Krüger.
10. Kapitel – Meine Affäre mit der Pariser Justiz. Die jüngere Tochter meiner Wirtin, ein Mädchen von 15 bis 16 Jahren, kam oft zu mir, ohne gerufen zu sein. Ich bemerkte bald, dass sie mich liebte, und ich wäre mir selber lächerlich vorgekommen, wenn ich ihr gegenüber einer pikanten, lebhaften, liebenswürdigen Brünetten mit einer entzückenden Stimme den Grausamen hätte spielen wollen. Während der ersten 4 oder 5 Monate kamen zwischen ihr und mir nur kindliche Scherze vor. Eines Nachts aber kam ich sehr spät nach Hause und fand sie in tiefem Schlaf auf meinem Bett. Ich glaubte, sie nicht wecken zu dürfen, zog mich aus und legte mich neben sie. Was folgte, versteht sich von selbst. Mimi, wie sie hieß, verließ mich mit Tagesanbruch. Es war noch keine 3 Stunden her, dass Mimi mich verlassen hatte, als eine Modistin mit einer reizenden Tochter mich besuchte und sich bei mir zum Frühstück einlud. Ich fand das junge Mädchen wohl eines Frühstücks würdig. Da ich jedoch Bedürfnis nach Ruhe hatte, so bat ich sie zu gehen, nachdem ich mich eine Stunde mit ihnen unterhalten hatte. Gerade als sie hinausgingen, traten Frau Canson und ihre Tochter ein, um mein Bett zu machen. Ich zog meinen Schlafrock an und setzte mich an den Schreibtisch. »Oh, diese widerlichen Frauenzimmer!« rief plötzlich die Mutter. »Auf wen schimpfen Sie denn, Frau Canson?« »Das Rätsel ist nicht sehr dunkel, mein Herr. Sehen Sie nur, wie die Betttücher beschmutzt sind.« »Das tut mir leid, meine liebe Dame, aber wechseln Sie sie und der Schaden wird beseitigt sein.« Sie ging hinaus, indem sie Drohungen murmelte. Wenn die Weiber jemals wiederkämen, würden sie es mit ihr zu tun bekommen. Als Mimi mit mir allein war, machte ich ihr Vorwürfe über ihre Unvorsichtigkeit. Sie antwortete mir lachend, die Liebe habe diese Frauen gesandt, um die Unschuld zu beschützen. Von diesem Tage an trat Mimi sich keinen Zwang mehr an. Sie teilte mein Bett, so oft sie Lust hatte, und falls ich sie nicht etwa fortschickte. Am Morgen schlich sie sich dann unbemerkt wieder in ihr Zimmer. Nach 4 Monaten aber teilte die Schöne mir mit, unser Geheimnis würde bald entdeckt werden. »Das tut mir leid«, antwortete ich ihr, »aber ich kann nichts dabei machen.« »Man muss an irgendeine Abhilfe denken.« »So denke daran.« »Woran soll ich denken?« »Ach, mag kommen, was will, ich denke überhaupt nicht mehr daran.« Etwa im 6. Monat wurde die Rundung ihres Leibes so stark, dass ihre Mutter nicht mehr an der Sache zweifeln konnte. Sie geriet in Wut und schlug das Mädchen, um auf diese Weise den Vater zu erfahren. Mimi nannte mich, und vielleicht log sie nicht. Im Besitze dieser Entdeckung stürzte Frau Casson wie eine Furie in mein Zimmer. Sie warf sich in einen Lehnsessel, um Atem zu schöpfen. Dann überhäufte sie mich mit Schimpfworten und bedeutete mir schließlich, ich müsste ihre Tochter heiraten. Da ich wusste, worum es sich handelte und der Sache schnell ein Ende machen wollte, so antwortete ich ihr auf ihre Aufforderung, ich sei bereits in Italien verheiratet. »So!« »Warum haben Sie dann meiner Tochter ein Kind gemacht?« »Ich versichere Ihnen, ich habe nicht die Absicht gehabt. Wer hat Ihnen übrigens gesagt, dass gerade ich es gemacht habe?« »Sie selbst, mein Herr, und sie ist Ihrer Sache gewiss.« »Ich wünsche ihr Glück dazu. Aber ich, Madame, ich erkläre Ihnen, dass ich vollkommen zu schwören bereit bin, dass dies durchaus nicht sicher ist.« »Also?« »Also nichts. Wenn sie schwanger ist, wird sie ein Kind kriegen.« Sie ging unter Flüchen und Drohungen hinaus, und am nächsten Tage wurde ich vor den Kommissar des Viertels zitiert. Ich kam der Aufforderung nach und fand bei ihm Madame Canson mit allen möglichen Beweisstücken bewaffnet. Nach den üblichen einleitenden Protokollierungen fragte der Kommissar mich, ob ich zugebe, dem Mädchen Canson den Schimpf angetan zu haben, worüber die anwesende Mutter sich beklagte. »Herr Kommissar, wollen Sie bitte Wort für Wort die Antwort niederschreiben, die ich Ihnen geben werde?« »Sehr gern. Ich habe Mimi, der Tochter der Klägerin, überhaupt keinen Schimpf angetan. Zum Zeugnis berufe ich mich auf das Mädchen selbst, das für mich stets ebenso viel Freundschaft gehabt hat, wie ich für sie empfinde. Sie erklärt, von ihnen schwanger zu sein. Das ist möglich, aber es ist nicht sicher. Sie sagt, es sei gewiss, denn sie versichert, außer Ihnen keinen Mann gesehen zu haben. Wenn das wahr ist, so ist sie unglücklich, denn in diesem Punkt kann kein Mann einer anderen Frau glauben als seiner eigenen. Was hatten Sie ihr gegeben, um sie zu verführen? Nichts, denn weit entfernt, sie verführt zu haben, bin ich von ihr verführt worden. Wir waren jedoch sofort einig, denn ich bin durch ein hübsches Weib leicht zu verführen. War sie unberührt? Dies zu wissen, bin ich weder vorher noch nachher neugierig gewesen. Davon, mein Herr, weiß ich also nichts. Ihre Mutter verlangt von Ihnen eine Genugtuung, und das Gesetz verurteilt Sie. Ich habe der Mutter durchaus keine Genugtuung zu geben, und dem Gesetz werde ich mich nur unterwerfen, wenn man mir nachgewiesen und mich überführt hat, dass ich es verletzt habe. Sie sind dessen bereits überführt. Denn finden Sie nicht, dass ein Mann, der in einem Hause, wo er wohnt, einem anständigen Mädchen ein Kind macht, dadurch die Gesetze der Gesellschaft verletzt? Ich gebe dies zu, wenn die Mutter hintergangen wird. Aber wenn dieselbe Mutter ihre Tochter einem jungen Mann ins Zimmer schickt, muss man da nicht annehmen, dass sie gesonnen ist, in Frieden alles hinzunehmen, was die Folge davon sein kann? Sie hat sie nur zu Ihnen geschickt, um sie zu bedienen. Sie hat mich ja auch genauso bedient, wie ich sie bedient habe. Und wenn Frau Carson sie heute Abend zu mir schickt und wenn es mir passt, so werde ich sie bedienen, so gut es nur geht. Aber niemals mit Gewalt und niemals außerhalb meines Zimmers, für das ich stets pünktlich die Miete gezahlt habe. Sie mögen sagen, was Sie wollen, aber Sie werden die Buße bezahlen. Ich bezahle nur, was ich für recht halte, und ich werde nichts bezahlen. Denn unmöglich kann eine Buße zu bezahlen sein, wo keine Rechtsverletzung vorliegt. Wenn man mich verurteilt, werde ich mich beschweren und werde bis zur höchsten Instanz gehen, bis mir Recht und Billigkeit zuteil wird. Denn, mein Herr, ich weiß, dass ich, so wie ich nun einmal bin, niemals so ungeschickt und so jämmerlich sein werde, einem hübschen jungen Mädchen meine Liebkosungen abzuschlagen, wenn sie mir gefällt und wenn sie darum in mein eigenes Zimmer kommt, besonders wenn ich fest überzeugt bin, dass sie mit der Einwilligung ihrer Mutter kommt. Ich las das Protokoll durch, unterschrieb es und entfernte mich. Am nächsten Tage ließ der Polizeistatthalter mich rufen. Nachdem er mich, die Mutter und die Tochter angehört hatte, sprach er mich frei und verurteilte die Mutter zur Bezahlung der Kosten. Dies verhinderte mich jedoch nicht, Mimis Tränen nachzugeben und ihrer Mutter die Kosten der Entbindung des Wochenbettes zu vergüten. Sie bekam einen Jungen, der zum Besten der Nation ins Hotel Dieu geschickt wurde. Bald darauf entfloh Mimi aus der mütterlichen Wohnung, um im Theater und auf dem Jahrmarkt die Bretter der Bühne zu betreten. Da sie nicht bekannt war, fand sie ohne Mühe einen Liebhaber, der sie für eine Jungfrau hielt. Ich fand sie sehr hübsch, als ich sie einmal wieder traf. »Ich wusste ja gar nicht«, sagte ich zu ihr, »dass du musikalisch seist.« »Ich bin es wie alle meine Kameradinnen, von denen keine einzige eine Note kennt.« Die Mädchen von der Oper verstehen sich auch nicht mehr davon, und trotzdem singt man zum Entzücken, wenn man ein bisschen Stimme und Geschmack hat. Ich lud sie ein, mir und Patu ein Abendessen zu geben, und fand sie sehr reizend. Später verliebte sie sich in den Geiger Berard, der alles, was sie hatte, durchbrachte. Seitdem ist sie verschollen. Um diese Zeit erhielten die Italiener die Erlaubnis, auf ihren Theatern Parodien von Tragödien und Opern zu geben. Ich lernte in diesem Theater die berühmte Chantilly kennen, die frühere Geliebte des Marschalls von Sachsen, die man Favart nannte, weil der Dichter dieses Namens sie geheiratet hatte. Sie sang unter donnerndem Beifall die Rolle des Tonton in der Parodie der Oper Thetis und Peleus von Fontenelle. Sie bezauberte durch ihre Anmut und ihr Talent einen Mann von höchstem Verdienst, den Abbé Voisenant, mit dem ich ebenso intim bekannt wurde wie mit Crébillon. Alle Theaterstücke, die als Werke der Frau Favart galten und deren Namen tragen, stammen von diesem berühmten Abbé, der nach meiner Abreise von Paris zum Mitglied der Akademie erwählt wurde. Ich pflegte eifrig eine Bekanntschaft, die ich zu schätzen wusste, und er beehrte mich mit seiner Freundschaft. Durch mich wurde der Abbé von Voisenant auf einen Gedanken gebracht, Oratorien in Versen zu dichten. Sie wurden zum ersten Mal in den Tuilerien gesungen, an den Tagen, wo die Theater aus religiösem Anlass geschlossen sind. Dieser liebenswürdige Abbé, geheimer Verfasser mehrerer Komödien, hatte eine sehr zarte Gesundheit und einen sehr kleinen Körper. Er war ganz Geist und Feinheit und berühmt wegen seiner treffenden, scharfen Witzworte, die trotzdem niemanden beleidigten. Er konnte unmöglich Feinde haben, denn seine Kritik streifte kaum die Haut. Eines Tages kam er von Versailles zurück und ich fragte ihn, was es Neues gäbe. »Der König gähnt«, antwortete er mir, »weil er morgen ins Parlament kommen muss, um dort ein Lit de Justice zu halten. Er muss die Registrierung seiner Erlasse befehlen, weil das Parlament es nicht von allein machen wollte.« »Warum nennt man das ein Bett der Justiz?« »Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil die Justiz darauf schläft.« Ich fand das lebende Abbild des berühmten Schriftstellers in Prag wieder, in der Person des Herrn Grafen Franz Hartig, des gegenwärtigen bevollmächtigten Ministers des Kaisers am sächsischen Hofe. Abbé de Voisenant stellte mich Fontenelle vor, der damals 93 Jahre alt war. Fontenelle war Schöngeist, liebenswürdiger Gelehrter, tiefer Kenner der Naturwissenschaften, berühmt durch seine witzigen Bemerkungen. Er konnte kein Kompliment machen, ohne es durch Geist und Liebenswürdigkeit zu beleben. Ich sagte ihm, ich käme eigens aus Italien, um ihn zu sehen. »Gestehen Sie, mein Herr«, antwortete er, »dass Sie recht lange haben auf sich warten lassen.« Eine höfliche und zugleich kritische Antwort, die auf geistreiche und zugleich feine Art die Lüge meines Kompliments bloßstellte. Er schenkte mir seine Werke und fragte mich, ob die französischen Schauspiele mir gefielen. Ich antwortete, ich hätte in der Oper Thetis und Peleus gesehen, dieses Stück ist von ihm, und als ich mich sehr lobend darüber aussprach, antwortete er mir, es wäre ein Tête-Pelée, ein kahler Kopf, also nichts wert. »Ich war gestern im Théâtre Français, man gab Athalie.« Er antwortete mir, »es ist das Meisterwerk Racine. Er hat es, wie sein Stück Esther, auch für Frau Maintenon geschrieben, und Voltaire hat mich mit Unrecht beschuldigt, ich hätte ihn kritisieren wollen, indem er mir ein Epigramm zuschrieb, dessen Verfasser niemals bekannt geworden ist. Es endet mit den beiden sehr schlechten Versen, »Pour avoir fait pis qu'Esther, comment diable as-tu pu faire?« »Noch Schlechteres als Esther zustande zu bringen, zum Teufel, wie konnte dir das bloß gelingen?« Man sagt, Herr de Fontenelle sei der zärtliche Freund von Frau de Tancin gewesen. Herr d'Alembert sei die Frucht ihres vertrauten Umgangs und Laurent sei nur sein Pflegevater gewesen. D'Alembert lernte ich bei Frau de Graffigny kennen. Fontenelle, der große Philosoph, besaß das Geheimnis, niemals gelehrt zu erscheinen, wenn er sich in Gesellschaft liebenswürdiger Personen befand, die keine Ansprüche auf wissenschaftliche Bildung machten. Und er verstand die Kunst, Leute, die sich mit ihm unterhielten, geistreich zu machen. Als ich nach meiner Flucht aus den Bleikammern zum zweiten Mal nach Paris kam, bereitete ich mir einen Freudentag, in dem ich den liebenswürdigen und verehrenswürdigen Fontenelle wieder aufsuchen wollte, aber er verstarb 14 Tage nach meiner Ankunft, zu Beginn des Jahres 1757. Als ich zum dritten Mal nach Paris zurückkam, mit der Absicht, dort meine Tage zu beschließen, zielte ich auf die Freundschaft des Herrn d'Alembert, aber er starb wie Fontenelle 14 Tage nach meiner Ankunft, gegen Ende des Jahres 1783. Heute fühle ich, dass ich Paris und Frankreich zum letzten Mal gesehen habe. Die revolutionäre Bewegung des Volkes hat mich abgestoßen, und ich bin zu alt, um hoffen zu dürfen, dass ich deren Ende erleben werde. Der Gesandte des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen am Versailler Hof, Graf vom Loss, lud mich im Jahre 1751 ein, eine französische Oper ins Italienische zu übertragen. Es sollte ein Werk sein, worin sich reiche Verwandlungen und große Balletts einbringen ließen, die jedoch mit dem Stoff in Verbindung stehen sollten. Ich wählte den Zoroaster des Herrn Cahusac. Ich musste die Worte der Musik der Gesänge anpassen, was eine schwierige Sache ist. Daher blieb dann auch die Musik schön, aber die italienische Poesie war nicht gerade glänzend. Trotzdem ließ der freigebige Monarch mir eine schöne goldene Tabaksdose überreichen, und ich machte mit meiner Arbeit meiner Mutter ein großes Vergnügen.
Sie hörten eine Episode aus Giacomo Casanovas »Geschichte meines Lebens«. Alle Episoden sowie weitere Informationen finden Sie unter Casanova FM.